Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Cem und gleichzeitig auch zur zweiten Folge des Jahres. Ich freue mich, dass euch die Folge letzte Woche so gut gefallen hat und werde meine Intro diese Woche extra kurz halten. Wie auch letzte Woche habe ich das Buch passend zur Folge euch in den Shownotes einmal verlinkt. Das heißt Fahrtwind mit dem Klapprad von Rio nach Kanada. Bilder zu Cems Reise findet ihr in unserem Supporters-Bereich auf Patreon. Geht dafür einfach auf www.patreon.com/offthepath. Neben den Bildern passend zur Folge bekommt ihr alle Folgen dort 1 bis 2 Tage vor normaler Veröffentlichung hier im Podcast und auch komplett werbefrei. Vielen Dank für eure Unterstützung auch im neuen Jahr. Cem, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt an der Stelle weitermachen können. In der letzten Folge haben wir mit einem ziemlich krassen Cliffhanger aufgehört, von der möglichen Vergewaltigung oder nicht passierten Vergewaltigung. Das war eine krasse Geschichte. Ich habe immer noch schwitzige Hände. Und du bist ja noch gar nicht lange unterwegs. Also du bist jetzt ungefähr, wir sprechen von einem Monat in Brasilien, oder?
Ja, genau. Also es waren, glaube ich, die ersten paar Wochen noch und ich hätte mir, muss ich sagen, einen etwas entspannteren, sanften Einstieg in die Reise gewünscht. Und es ging wirklich Schlag auf Schlag. Ich bin ja losgereist, um wirklich Geschichten zu suchen von Menschen, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Geschichten eigentlich mich suchen oder mich finden. Und bin tatsächlich eben von einem Erlebnis ins nächste dort reingerutscht und ich habe dann halt auch gemerkt, in Brasilien ist wirklich so, wie soll ich sagen, ich meine, das soll jetzt nicht negativ klingen, es ist an manchen Ecken so ein sexistisches Land, also viele lieben es, für die Leute ist dort halt einfach, sage ich mal, Sex oder direkter Kontakt oder jemanden halt nach einem kurzen Gespräch halt darauf anzusprechen, ist ganz normal. Also ich habe halt auch eine Bushalte, ich glaube, das habe ich gar nicht in einem Buch geschrieben, aber das war eine Haltestelle, ja auch, wurde es dann irgendwann spät und es wurde dann dunkel und in der Dunkelheit in Südamerika brauchst du gar nicht reisen. Also da kannst du dich gleich irgendwo aufhängen. Dann hast du wahrscheinlich einen Schmerz, Feier und Tod. Aber dann habe ich auf den Bus gewartet, der mich ins nächste Dorf bringen sollte. Und dann unterhält sich einer mit mir und ganz entspannt sagte, hey, ob ich irgendwie Lust hätte auf Sex. Also nee, habe ich nicht. Ich will einfach nur duschen und einfach im nächsten Dorf ankommen. Also es ist, man kann jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Vielleicht ist mir das nur passiert, aber es ist wirklich auch so in größeren Städten, vielleicht ist es nur so eine Rio-Sache, vielleicht ist es irgendwie eine Bahia-Sache, aber die Leute haben da wirklich auch so wirklich keine Tabus oder so Barrieren oder ich habe irgendwas im Kopf oder ich kann es irgendwie nicht aussprechen, gibt's ja gar nicht. Also man kommt da schnell zur Sache.
Ja, ja, ich erinnere mich, das ist jetzt gerade, dieser Gedanke ist mir gerade gekommen, so vor ein paar Jahren gab es mal so Pickup-Künstler, also Künstler, also falsche Wort, aber Leute, die im Internet über Blogs und aber auch auf Social Media Online-Kurse verkauft haben oder halt auch so Kurse, wo man halt lernt, Frauen aufzureißen. Und da ging es halt hauptsächlich meistens um Südamerika. Erinnere ich mich jetzt gerade darum. Vielleicht
okay.
Waren sie einfach total schlecht im Frauen aufreißen und es war total einfach in Südamerika die Frauen aufzureißen, weshalb sie so viel Erfolg hatten.
Aber jetzt, wo du das sagst, und ich meine, meine Südamerika-Erfahrung, muss ich einfach zugeben, die ist sehr begrenzt. Chile war ich, in Ecuador war ich, aber Brasilien, das größte Land in Südamerika, das kenne ich gar nicht, war ich noch nie. Und die Brasilianer, die ich kenne, die sind sehr, sehr offen, aber zum Glück führe ich eine so gute Freundschaft mit dem, das oder so eine schlechte, weiß ich nicht, dass das sexuelle Thema noch nicht aufkam.
Okay. Ja, es sind auch, glaube ich, hauptsächlich diese Länder Kolumbien und Brasilien. Ich sag mal, die sehr leidenschaftlich sind, du das halt auch in ihren in der Musik, auch in den Tänzen dort auch spürst. Ich meine, sei es Samba oder sei es Salsa in Kolumbien. Auch in Kolumbien habe ich das dann auch später halt wirklich wahrgenommen. Es war jetzt nicht so intensiv wie in Brasilien, aber sobald du auf der Tanzfläche bist, mit Leuten tanzt, auch die du nicht kennst, also du hast halt einen extrem nahen Körperkontakt und aber da ist dann halt mit dem Tanz ist dann halt auch vorbei. Dann sagen wir, hey, danke für den Tanz und du gehst. Jeder geht halt seinen Weg. Aber tatsächlich ist es nochmal in Ecuador oder Peru, ich finde, das sind nochmal ganz andere Völker. Also da habe ich dann, als ich dann wirklich von Brasilien dann in Peru, Ecuador angekommen, habe ich einen Kulturschock gehabt. Ich meine, wenn man selber noch nie wirklich in Südamerika war, dann denkt man über Südamerika alles das Gleiche. Es ist Ecuador, Peru, Brasilien, aber das sind wirklich sehr unterschiedliche Nationen, wohingegen, sage ich mal, Ecuador, Peru, Bolivien, die so ein bisschen zusammenhängen von der Mentalität her, so ein bisschen, die ruhigeren Völker sind, ein bisschen eher zurückhaltender sind, aber die Kolumbianer und die Brasilianer, es ist halt komplette Offensive. Also, da geht es halt schnell zur Sache und das hast du überall in Brasilien gemerkt. Also, naja, ich höre mal mit diesen Geschichten jetzt mal auf, weil da gibt es zu viele in Brasilien, auch Pärchen oder auch verheiratete Pärchen, die dann einem Angebote machen oder auf etwas ansprechen. Irgendwann denkst du, was für einen Film bin ich hier gelandet?
Ja. Also eine Sache, die mir jetzt dabei einfällt, also ist ein schlechter Witz, aber wahrscheinlich in Ecuador auf der Höhe ist einfach Sex einfach ein bisschen sehr anstrengend. Keine Ahnung. Aber
ja, da ist es sehr schön.
Ja, echt extrem, ja. mir fällt jetzt noch was an, also weg von diesem Sex-Thema in Cuiabá. Da hast du eine sehr, sehr interessante Begegnung gehabt zu den Hitler-Feierlichkeiten und eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Magst du uns mal vielleicht aufklären, was die Hintergrundgeschichte ist, die man sich dort vor Ort erzählt?
Genau, also Cuiabá ist etwas südlich vom Amazonas. Es ist im Gebiet Pantanal. Pantanal ist ja, ich glaube, das größte Sumpfgebiet der Erde, wenn ich mich, oder zweitgrößte Sumpfgebiet der Erde. Und also eine traumhafte Landschaft. Also da gibt es eben diese auch Strecke, die auch sehr bekannte Fahrradstrecke, die von Brasilien nach Bolivien geht. Und da kann man halt tatsächlich auf diesem Schotterweg fahren und links und rechts schießen da irgendwelche Krokodile da aus dem Wasser raus. Also nicht, dass sie einen angreifen. Meistens verscheucht man die dann dadurch, wenn halt Menschen sich da nähern. Und da in dieser Ecke gibt's halt dieses Städtchen Cuiabá. Und von dort aus sollte eben meine Reise weiter Richtung Amazonas dann gehen. Und da bin ich mit meinem Radl angekommen und habe dort ein paar Leute kennengelernt, mich gefragt haben, hey, Fahrradreisender, woher kommst du? Und dann gesagt, ja, aus Deutschland. Und bist du dann hier zu den Hitlerfeierlichkeiten da? Okay, Hitlerfeierlichkeiten? Und er hat gesagt, nee, ich bin eigentlich auf der Durchreise. Er hat gesagt, was für Hitlerfeierlichkeiten? Haben sie mich aufgeklärt, dass anscheinend jedes Jahr dort Menschen aus Deutschland anreisen, die Hitlers Todestag dort feiern. Da habe ich sie darauf angesprochen, warum feiern die Menschen in Brasilien? Haben sie gesagt, nicht in Brasilien, in Cuiabá. Ich habe gesagt, okay, dann wurde ich dann natürlich ganz neugierig. Und haben sie mich aufgeklärt, dass Hitler nach dem Zweiten Weltkrieg anscheinend nach Südamerika geflohen sei und dort den Namen Adolf Leipzig angenommen hätte. Und in Cuiabá hätte er dann gelebt und hat sich dann als Frau Brasilianerin zugelegt und hat dann mit ihr dann halt dort gelebt und bis anscheinend bis zum Alter von 90, 95 hätte er dann halt dort in Cuiabá gelebt. Und ich war natürlich geschockt und dachte mir, okay, das muss so eine erfundene Geschichte sein und haben dann längere Diskussionen, längere Gespräche geführt. Und tatsächlich ist die Wahrheit über Hitler in Brasilien eine ganz andere als das, was man hier kennt oder hört oder in der Schule im Geschichtsunterricht einfach liest. Ich meine, hier gab es natürlich auch immer wieder mal Gerüchte, okay, ist Hitler gestorben oder was ist dann wirklich passiert. Aber in Brasilien weiß man, glaubt man zu wissen, dass Hitler tatsächlich in Südamerika oder in Brasilien weiter gelebt hat. Und die Frau, die das wirklich beweisen kann, angeblich, hat auch ein Buch darüber rausgebracht und sie ist eine Professorin, ich glaube Geschichtsprofessorin oder genau, Geschichtsprofessorin war das an der Universität von Cuiabá. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, tatsächlich gibt es dieses Buch und sie hat da auch zu der Zeit noch angekündigt, dass sie auch anhand von DNA-Tests irgendwie nachweisen möchte, dass tatsächlich Hitler dann auch in Cuiabá gelebt hat. Und dann hab ich mich tatsächlich auf die Suche gemacht, versucht, diese Frau ausfindig zu machen, bin an die Uni gefahren, diesen Jungs dort, und die haben mir unterstützt, dort irgendwie dort den Kontakt herzustellen. Leider habe ich sie dann irgendwie nicht mehr erwischt, weil das wäre wirklich eine krasse Geschichte gewesen. Hätte ich sie getroffen, hätte ich sie interviewen können, wie sie dann drauf kommt und ob das dann, was in ihrem Buch steht, woher sie das dann weiß und ob sie vielleicht noch irgendetwas weiß, was in dem Buch nicht drin steht. Aber so bin ich tatsächlich in Cuiabá an diese Hitler-Geschichte rangekommen, die für mich komplett neu war und auch ganz zufällig dort, ja, ich da an dieser Geschichte da vorbeigekommen bin, ja.
Das ist eine krasse Geschichte. Ich habe das Buch nicht gelesen und das ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte gehöre. Aber ich muss dann immer dran denken, dass die Wahrheit immer die Gewinner schreiben. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass das die Wahrheit ist oder dass das, was wir gelernt haben darüber, über den Tod von Hitler, die Lüge ist. Aber die Wahrheit ist halt, ja, schreiben immer die Gewinner. Also ich stelle das gar nicht in Frage. Aber finde ich interessant. Was für Geschichten einem auf Reisen dann so begegnen.
Ja, ich finde, das macht das Reisen einfach auch so besonders. Und weil man kommt ja aus der Routine raus und begegnet Dingen, von denen man eigentlich auch, von denen man nur träumen kann.
Ja. Ich sag so mal, unvorstellbar ist das ja auch gar nicht, ne? Ich meine, sehr, sehr viele Nazis sind ja nach Südamerika ausgewandert, ne? Argentinien.
Genau.
Also Chile. Das ist ja wirklich, Chile auch. Das ist ja echt so unglaublich. Also das war tatsächlich, als wir dort waren, da war da so ein Witz mit unserem Guide, hat er gesagt, schau mal da, Chilene, blonde Haare, blaue Augen, weißt du, wo der Großvater herkommt? Das ist wohl einfach so da unten.
Da kennt man, aber da geht man auch irgendwie gefühlt mit dieser Situation ganz entspannt um, weil ich sag mal, alles, was halt einem so ein bisschen weit weg ist, auch wenn es eine ganz, ganz schlimme Geschichte ist, wenn man selber irgendwie nicht hautnah erlebt, dann geht man damit halt irgendwie auch ganz anders um. Und auch auf meiner ersten Backpack-Reise durch Südamerika habe ich auch längere Zeit bei den Chilenen verbracht, einer chilenischen Familie. Die haben ja dort auch Geschichten erzählt von Enkelkindern, die hier irgendwie dort in der Nachbarschaft wohnen, von Deutschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie nach Chile geflohen sind und mir noch Bilder gezeigt, vom Opa oder Opa, der irgendwie noch Offizier war, irgendwie, aus der SS da. Also, es ist irgendwie schon krass, was da, wie die Geschichten dort erzählt werden. Also fast wie eine gute Nachtgeschichte.
Ja, das ist krass. Also ich meine, wir haben ja auch eine andere, ganz andere Verbindung zu dieser Geschichte, weil wir sie halt zum Glück nicht miterlebt haben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schreckliche Zeit für Deutschland gewesen. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal natürlich dazu sagen. Also auch nur, weil man hier ein Gespräch führt und dann auch zwischendurch darüber lacht, will ich die Ernsthaftigkeit dessen nicht hin, also nicht in Frage stellen. Ne? Das sage ich nicht dir gegenüber, das sage ich unseren Hörern gegenüber. Das muss ich ab und zu mal hier einfach auch ansprechen. Wie ging es denn dann für dich weiter nach diesem Ort, Cuiabá? Du hast ja dann auch eine ziemlich coole Reise gemacht, die ein bisschen anders ist als die, die unser letzter Gast gemacht hat. Er ist mit dem Kanu auf dem Amazonas flussabwärts gepaddelt. Du bist flussaufwärts auf einem Frachtschiff unterwegs gewesen.
Genau, ich bin flussaufwärts bin ich von Brasilien in Richtung Peru, Ecuador bin ich dann gefahren. Und da gibt es immer verschiedenste Möglichkeiten. Also man kann so ein Schnellboot nehmen von der Ortschaft, wo ich war. Ich war in diesem Länderdreieck von Kolumbien, Peru und Brasilien. Und das ist auch eine ganz lustige Ecke. Also da ist zum Beispiel auf der kolumbianischen Seite gibt es das Dorf Letizia, auf der peruanischen Santa Rosa und auf der brasilianischen Tabatinga. Also die sind eigentlich alle auf einem Fleck. Die peruanische Seite ist noch durch den Fluss noch getrennt, aber Letizia und Tabatinga, so die kolumbianische und brasilianische Seite, sind einfach so ein Grenzgang getrennt, und an sich ist es aber ein Riesendorf, was zusammenhängt, und du kannst halt mit der einen Währung halt in all diesen drei Ländern dort bezahlen. Und von diesem Länderdreieck war mein Ziel halt weiter Richtung Peru dann zu reisen und von Peru dann weiter halt irgendwann halt Richtung Westen auf die Panamericana zu kommen. Und es gab die Möglichkeit mit einem Schnellboot, wo man halt innerhalb von, ich glaube, 20 oder 24 Stunden dann eben sein Ziel in Peru erreichen konnte, oder halt mit so einem Frachtschiff, wo man halt mit Einheimischen unterwegs ist, was halt weniger komfortabel ist, und auch, ich glaube, 3,5, 4 Tage waren es dann, wo man dann auf so einem Frachter verbringt. Und das sind dann halt Menschen, die dann im Amazonas leben und kommen dann halt in diesem Länderdreieck, machen sie halt ihre Großeinkäufe und fahren dann halt wieder 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wo sie dann halt raus müssen, fahren sie dann halt wieder zurück. Und die nehmen natürlich alles mit an Bord. Ich meine, unten im Eingang hast du halt gleich Etage, wo die ganzen Tiere sind, also die ganzen Kühe und Hühner und Ziegen. Und oben auf dem Deck, da hängt jeder so seine Hängematte. Geschlafen wird in Hängematten, weil du hast da oben diese Stangen, wo du die Hängematten befestigen kannst. Und dann sitzen sie dort oder hängt man dort wie Sardinen in der Konservendose halt. Da bewegst du dich auch wirklich kaum in der Hängematte, weil es ist so eng da oben. Und da erlebst du wirklich die Einheimischen vom Amazonas so wirklich hautnah, ne? Also was sie essen, was sie trinken, und ist schon recht abenteuerlich. Und an jedem Dorf, wo halt dieser Frachter dann anhält, alle paar Stunden, schießen dann halt Kinder irgendwie Schiff und versuchen dann irgendwie Selbstgemachtes dort zu verkaufen. Aber die meisten haben mir irgendwie schon davor abgeraten, nichts auf dem, was da angeboten wird, zu essen, weil der Durchfall ist ja anscheinend dann schon vorprogrammiert. Daher habe ich mich irgendwie schon vor der Reise eigentlich ganz gut mit Wasser eingedeckt und mit ein paar Tortilla-Fladen und ein paar Snacks, so dass ich über die 3,5, 4 Tage da durchgekommen bin.
Ja, du bist dann angekommen, du hast dann, ich glaube, ein paar Franzosen kennengelernt, mit denen du dann dich zusammengetan hast, und am Zielort habt ihr dann entschlossen, auch nochmal eine Tour in den tatsächlichen Dschungel zu machen, in den Amazonas, wo ihr mit Jorge unterwegs wart. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, deswegen erzähle ich sie, weil sie halt eben auch sehr in Erinnerung bleibt. Sie ist halt eben nicht so verlaufen, wie du geplant hast.
Genau.
Wie krass, also erzähl doch mal, also ihr seid mit Jorge raus, euch wurde verkauft euch wurde keine Survival-Tour verkauft.
Also wenn ich jetzt dran denke, nach mehreren Jahren kriege ich eigentlich wieder so eine Gänsehaut, was diese Tour angeht. Also Jorge kommt aus der, aus dem peruanischen Amazonas, lebt in so einem kleinen Völkerstamm, was tief im Amazonas irgendwie dort lebt und ich glaube mehrmals in der Woche kommt er in die Stadt und wo dann halt die Touris halt dann ankommen, wo sie halt verschiedenste Touren dann in den Amazonas dann starten. Und Jorge ist so ein, also er verbringt halt auch sehr, sehr viel Zeit alleine im Dschungel und arbeitet halt auch nebenbei eben für diese Agentur. Und da haben wir gesagt, gehen wir mal irgendwie 3-4 Tage mal einfach so in den Dschungel und schauen mal, wie es da wirklich im Amazonas selbst dazugeht. Und als Guide wurde halt uns man den Jorge zur Seite gestellt. Und als die Tour dann losging, ich habe natürlich bin ganz neugierig in diesem kleinen Fischerboot und mal geschaut, irgendwie, wo es dann irgendwie lang geht, habe dann aber nach wenigen Minuten relativ schnell den Überblick verloren, weil das sind die seitlichen Äste vom Amazonas und das sind hunderte von kleinen Zu- und Abflüssen. Also es ist Wahnsinn, wie man plötzlich irgendwie mitten mit dem Fischerboot durch einen Wald, also wirklich einen Wald, was unter Wasser steht, durchrast und dann wieder auf dem Fluss, auf dem Zufluss landet und dann wieder durch den Wald und wieder Zufluss. Also ständig diese Abwechslung und komplett nach wenigen Minuten die Orientierung verloren. Nach mehreren Stunden sind wir dann irgendwo angekommen, komplett, wo wir dann wirklich wieder einen Boden unter den Füßen hatten. Und es hieß dann, okay, dass wir die Nacht jetzt dort verbringen, also in Hängematten. Und die Hängematten wurden dann nochmal in Moskitonetz umhüllt. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es mir eigentlich schlecht ging. Also ich habe dann plötzlich Fieber gehabt und Schüttelfrost und Durchfall. Es ging aber wirklich sehr schnell. Es hat keine Stunden gedauert. Ich würde sagen, vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde, dachte ich, okay, jetzt ist vorbei und dann plötzlich Angst gehabt mit Malaria, Moskitostich und das ist jetzt wahrscheinlich jetzt endgültig mein Ende ist, dachte ich. Und bin dann auch kurzzeitig auch so ein bisschen ohnmächtig geworden, nachdem ich da wirklich sehr, sehr viel Flüssigkeit verloren habe und das hat dann die ganze Truppe dann so ein bisschen beunruhigt und Jorge hat mich dann in seinem Fischerboot hat er mich dann in sein Dorf gefahren, wo halt diese ganzen Häuser auf diesen Stelzen gebaut sind, also mitten im Wasser, wurde halt von Haus zu Haus einfach auch nur mit einem Boot hingelangst. Und dann hat er mich dann eben auf seiner Matratze dann hingelegt und ich wollte eigentlich nur noch zurück. Ich habe gesagt, ich muss zurück, ich muss ins Krankenhaus und aber komplett kraftlos und er meinte, ey, wir können nicht mehr zurück. Also bis wir zurückgehen, das sind wieder 7-8 Stunden, aber ich soll mir doch keine Sorgen machen. Und er ist dann irgendwie wieder in den Dschungel zurück und hat dort verschiedenste Pflanzen gesammelt, hat sie dann irgendwie gemischt und meinte, ich soll das irgendwie bitte trinken. Und habe es dann zu mir genommen und ich habe keine Ahnung, was es war. Es war auf jeden Fall irgendetwas, irgendeine Medizin direkt aus dem Dschungel, was dann dafür gesorgt hat, dass erstmal zumindest Fieber zurückgegangen ist. Und für den Abend hat er gesagt, dass er eine Ayahuasca-Zeremonie organisiert hat bei seinem Vater. Und ich habe zwar von Ayahuasca gehört, nur ich wusste gar nicht, wie so eine Zeremonie an sich läuft. Ich wusste auch, dass das irgendwie etwas ist, was irgendwie in der westlichen Welt angekommen ist, ist in aller Munde auch schon war, in manchen Ländern legal, in den anderen illegal, aber mich dann irgendwie auch keine wirklich Möglichkeit gab, da ein bisschen aufzuschlauen, was da auf mich zukommt. Er hatte nur zu mir gesagt, ich muss halt ein bisschen jetzt körperlich mich schon stärker fühlen, weil das irgendwie einen mitnehmen kann. Und so war es dann auch, dass irgendwie spät nachts er mich dann abgeholt hat und in die nächste Hütte gefahren. Und es war einfach nur dunkel. Ich habe nur gesehen, in dieser Hütte waren überall nur Kerzen aufgestellt und haben uns dann irgendwie in so ein Moskito, so ein riesen Moskitonetz in dieser Hütte hatten sie dann aufgestellt, wo ich dann Platz nehmen musste. Und sein Vater hat irgendeine Sprache gesprochen, von der ich nichts verstand. Also mit Spanisch hatte das nichts zu tun. Und hat mir dann irgendwie so eine kleine Schale in die Hand gedrückt, wo dann irgendwie so ein Sud, so ein ganz dunkles flüssig, ganz dunkle Flüssigkeit, die er selber zugemischt hat, soll ich dann irgendwie dich dann trinken sollen, was ich dann auch gemacht habe. Und hat dann nebenher immer wieder geraucht und halt diesen Rauch halt in mein Gesicht gepustet und hat dabei ganz laut gesungen, ganz laut geschrien. Ich dachte erstmal, ob er dann irgendwie Schmerzen hat von diesem Tabak, was er zu sich nimmt. Nee, das war einfach tatsächlich die Zeremonie. Die ging halt dort mehrere Stunden und die Franzosen, die haben mich dort auch begleitet und haben das Ganze mitgemacht. Und ja, das ging dann halt so, das war dann tatsächlich die Ayahuasca-Zeremonie und er wollte dann, und dass jeder sich halt ja halt dort ja, übergibt. Aber es hat dann bei jedem auch ganz anders gewirkt. Der eine ist dann plötzlich aufs Klo gerannt und die andere hatte dann irgendwie eine Halluzination gehabt und ich musste mich übergeben, nur konnte ich irgendwie gar nicht, weil ich mich über einen Tag hinweg schon komplett übergeben habe. Aber es hat mich dann wieder so geschwächt, dass ich dann irgendwann auf dem Boden da eingeschlafen bin und ja, und die Nacht dann dort verbracht habe.
Das ist eine so krasse Geschichte. Ayahuasca ist, also so hatte ich es bisher gehört, ist halt einfach, ja, so eine Droge. So, zumindest ist das so bei mir ja angekommen, ne? So eine bewusstseinserweiternde Droge. Wird halt so ungefähr so auch bei Wikipedia so beschrieben. Aber jetzt du hattest keinen Google, du hattest keine Zeit, dich darauf vorzubereiten. Dir ging es auch ziemlich schlecht, ja. Du hattest nicht so viel Wahl. Aber am nächsten Tag ging es dir gut. Fieber war weg, du warst fit, mehr oder weniger. Und konntest den Heimweg zurück, ich glaube, ihr wart in Iquitos, oder? Ich weiß nicht, wo ihr wart. Wieder antreten.
Ja, tatsächlich, wenige Stunden später, nachdem ich dann wieder wach war, habe ich gemerkt, okay, fast wieder wie neu geboren, aber wirklich. Also ich war zwar noch körperlich etwas geschwächt, also kraftlos, aber ich hatte kein Fieber mehr und keinen Schüttelfrost und konnte wieder auf eigenen Beinen wirklich laufen und bin auch ins Boot dann auch wieder eingestiegen und an die Rückreise angetreten. Also ist für mich immer noch absolut ein Phänomen, was da wirklich passiert ist. Ich kann es mir echt nicht erklären, was da wirklich gewirkt hat, ob vielleicht diese Ayahuasca-Zeremonie wirklich geholfen hat, ob es vielleicht dieses Getränk war, was oder dieser Saft war, was der Jorge vorher gemischt hat. Vielleicht kam das auch alles zusammen, aber tatsächlich hat das Ganze geholfen und er meinte, das ist. Weil ich habe dann auch, nachdem ich kann mich noch erinnern, als ich ihn auf das Thema Krankenhaus angesprochen hat, hat er gesagt, niemand hier im Amazonas geht ins Krankenhaus. Er hat gesagt, unsere Medizin ist da draußen. Wir haben alle Pflanzen, wir haben alles, wir kennen alle Zubereitungen und wir haben für jedes Problem, für jede Krankheit haben wir eine Lösung. Ob er wirklich auch für Krebs eine Lösung hat, weiß ich nicht. Aber tatsächlich sind leben diese Völker dort und kennen wirklich keine Medizin, die klassische Medizin, die wir wirklich so kennen, so aus Apotheke oder Krankenhäuser und helfen sich halt dort selber.
Ja, wie haben deine Mitreisenden darauf reagiert? Du hast ja gesagt, der eine ist auf Toilette gegangen, die anderen zwei haben sich sofort übergeben in diese Schüsseln, aber so im Nachhinein, wie ging es ihnen dabei und wie haben die darauf reagiert?
Also denen ging es allen gut, aber man hat gemerkt, dass alle so etwas geschwächt waren, weil die Zeremonie, das ging schon an die Substanz. Also das eine Mädel hatte dann auch Halluzinationen gehabt, kurzzeitig. Und allen hat man es irgendwie angemerkt, dass man was durchgemacht hat, was man vorher nie gemacht hat. Und es war halt wirklich auch ruhig im Boot. Keiner hat wirklich viel geredet. Aber es war bei dem einen oder anderen hatte ich so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dieses Gefühl, so nachdem man so einen Joint geraucht hat und so ganz entspannt ist und gechillt ist, so war man. Also so eine Atmosphäre habe ich da wahrgenommen. Bei mir war es natürlich ein bisschen anders, weil ich halt immer noch ein bisschen noch sehr geschwächt war von dem Tag zuvor, weil ich natürlich auch Vitamine, Mineralien, alles halt einfach auch verloren habe und wieder eine vernünftige Mahlzeit gebraucht hatte. Aber ja, es ist, man hat es allen gemerkt, dass es eine, ja, so eine einmalige Erfahrung war, die dort alle mitgemacht haben.
Ja. Ja, spannend. Nach Peru kommt Kolumbien und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt schon lange nicht mehr über das Fahrrad gesprochen, aber das kommt jetzt wieder zum Einsatz. Du warst ja jetzt auf dem Schiff und jetzt auf dem Boot und jetzt kommt die Panamerika, die bekannte Straße, die Kontinente einmal durchquert, außer einen kurzen Abschnitt in Panama und Kolumbien. Da ist es Darien Gap, was diesen Highway quasi trennt. Aber du bist jetzt auf der bekannten Straße und bist in Kolumbien angekommen. Wo zieht es dich als erstes hin?
Genau, angekommen in Medellin bin ich dann. Und in Medellin kam dann auch ein Freund dazu, der dann 6 Wochen mich auf dieser Reise begleitet hat, also von Kolumbien bis nach Mexiko war es, genau.
Und über Umwege bis nach Mexiko.
Über Umwege bis nach Mexiko, genau. Und er hat sich halt auch er hat mich ja noch angerufen und so, hey Cem, die Reise klingt irgendwie cool, ich habe deinen Blog gelesen und ich würde gerne dazukommen. Er hat gesagt, was muss ich mitbringen? Ich habe gesagt, Klapprad. Und er hat sich dann tatsächlich auch kurzzeitig dann ein Klapprad zugelegt und ist dann in Medellin dann angekommen und dann sind wir gemeinsam an die Karibikküste dann Kolumbiens dann weiter.
Und, aber ganz kurz, während ja. du ja gesagt hast, also Brasilien sind die Leute halt total offen gewesen, jetzt so in Peru. Waren sie ja dann schon wieder eher zurückhaltend. Vielleicht hat das was mit ein bisschen mit der Höhe oder so zu tun, das weiß ich nicht. Und in Kolumbien sind sie jetzt wieder total offen, ne? Denn ich erinnere mich an eine Szene in Medellin, wo du halt gegenüber von dem Haus oder Wohnung deines Hosts sitzt und sofort zum Essen eingeladen wirst, was ja in den letzten Tagen eher weniger passiert war.
Ja, tatsächlich. Also in Ecuador und Peru, wie bereits schon erwähnt, sind die Leute schon sehr zurückhaltend. Also auch wenn man aktiv auf die zugeht, nach etwas fragt, dann kommt man natürlich auch immer drauf an, wo man ist. Ich sag mal, Städte und Dörfer sind halt nochmal da sehr unterschiedlich. Aber Leute sind dann halt schon ein bisschen eher in sich angekehrt und sind eher ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen introvertiert. Und in Kolumbien hat man halt wieder das gegensätzliche Spiel. Und da war ich natürlich, in größeren Städten habe ich dann natürlich immer wieder Couchsurfing auch genutzt. Und was in Südamerika mal sehr, sehr gut funktioniert hat. Und die Leute sind halt immer sehr gastfreundlich, laden einen ein, auch zum Essen oder sehen einen auf dem Fahrrad und sind halt sehr offen, freundlich, auch zum Essen wird man dann überall eingeladen, auch wenn die Leute da wirklich selber wenig haben. Und in Amerika ist es halt, wo man denkt, okay, da wird das Ganze jetzt deutlich einfacher, war es aber tatsächlich nicht. Also Südamerika ist da schon für mich nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, was die Thematik angeht, was vor allem die Unterkünfte angeht. Genau, also Kolumbien war, sage ich mal, auch von der Gastfreundlichkeit her ähnlich wie Brasilien, auch von den Bekanntschaften, die ich dort auch gemacht habe, aber natürlich definitiv am Ende nicht auf dem Niveau Brasilien. Also Brasilien ist hier nochmal, hat für mich nochmal eine ganz andere, besonderen Stellenwert hier nochmal.
Es gibt dann eine Szene, die du nicht ganz aufgelöst hast in dem Buch, die ich mich bis zum Schluss gefragt habe, was ist damit passiert? Du weißt, worauf ich zu sprechen komme?
Genau. Du meinst das Land an der Karibikküste?
Das Grundstück, was ihr euch gekauft habt, oder habt ihr es euch wirklich gekauft? Das ist die große Frage. Ihr seid, ich glaube, dein Freund hieß Harald? Heißt Harald?
Nee, der Andreas.
Andreas. Andreas und du, ihr seid durch Kolumbien gefahren und seid an die Karibikküste gekommen und da, das fandet ihr irgendwie ganz, ganz besonders, weil ihr bei so Aussteigern so ein bisschen gelandet seid, die irgendwo in den Bergen mit Blick auf die Karibik gelebt haben und ihr irgendwie mitbekommen habt, wie günstig dieses Land ist. Also erklär nochmal bitte, wie war diese Situation? Wie seid ihr darauf gekommen?
Also wir sind von Santa Marta aus, das ist eine recht größere Stadt an der Karibikküste Kolumbiens, wollten wir in den Tayrona National Park. Das ist einer der bedeutenden oder schönsten Nationalparks Kolumbiens. Und wenn man in Kolumbien ist, hieß es, okay, ein Tayrona Park muss man gesehen haben. Das ist ein Nationalpark direkt an der Küste am Meer gelegen und auch bei den Touristen sehr gefragt. Und da sind wir eben von Santa Marta aus hingeradelt und haben dann direkt am ersten Tag dann festgestellt, okay, da waren lange Schlangen an Touristen am Eingang zum Park. Und gesagt, okay, darauf habe ich jetzt keine Lust. Und haben dann eine Unterkunft, ein bisschen am Hang, so ein bisschen im Dschungel, sage ich mal, weil direkt da dort an der Küste gibt es halt auch, der Tayrona Park ist eigentlich auch ein Dschungel, mehr oder weniger. Und direkt dahinter zieht es halt hoch in den Hang, in die Berge hoch, in die Sierra Nevadas dort. Haben wir dann eine Unterkunft gefunden von einem Aussteiger, der aus Kolumbien kam. Und sind dann halt auf sein Grundstück, der hat dort ihm seine Zimmer untervermietet und hatte halt eine sehr schöne Anlage, wo er verschiedenste Sachen angebaut hat. Also von Avocados bis Papayas, Aloe Vera und dann Kakao und Kaffee und traumhaft. Also auch riesige Bananen. Wir mussten, um dahin zu kommen, mussten wir auch in verschiedensten Ecken oder durch den Dschungel das Fahrrad durchschieben, oder fahren konntest du da nicht. Das war eh schon so eine Tortur, als wir da angekommen sind. Und haben dann irgendwie festgestellt, dass es da wirklich nur solche Grundstücke gibt. Ne? Also es ist ein sehr fruchtbarer Boden und dann kam uns eben die Idee, wo wir gesagt haben, hey, das ist so ein nettes, schönes Fleckchen Erde. Mich hat's interessiert, was es kostet. Und unser Gastgeber meinte dann, die ganzen Leute hier, die verkaufen hier ihre Grundstücke und ich kann euch unterstützen, euch hier was zu finden. Und dann sind wir los und haben dort, es hat sich dann relativ schnell im Dorf dann rumgesprochen, dass zwei Gringos, also so nennen sie die Ausländer dort, eigentlich eher so ein Schimpfwort für die Amerikaner, aber das nutzen sie inzwischen für alle Ausländer, die dann ins Land kommen. Dass sie auf der Suche nach Land sind und plötzlich wollte irgendwie fast jeder dort sein Land verkaufen. Und haben dann verschiedenste Grundstücke dann besucht. Einer hat zum Beispiel verstärkt Kaffee angebaut, der andere Kakao. Dann war einer, der irgendwie nur Bananen auf seiner Plantage hatte. Und aber hat sich dann auch relativ schnell gemerkt, okay, die Preise, die liegen so weit auseinander, angefangen von 15.000 bis 20.000 Dollar bis zu 50, 60. Da waren sogar manche, die haben an einem Tag haben sie ihre Preise irgendwie um 50, 60, manchmal sogar um 100% angepasst. Und wenn du dich irgendwie umgedreht hast, weggegangen bist, dann hat er plötzlich um 50% wieder reduziert. Also eine ganz verrückte Sache. Und wir haben uns tatsächlich in den Kopf gesetzt, da was zu holen. Wir dachten, okay, das ist ein Stückchen Erde hier hinter dem Tayrona Park, was irgendwie unentdeckt ist. Und hier kann man sich doch was holen, hier kann man bestimmt ein Hostel oder irgendetwas hier hinpflanzen und sich niederlassen. Tatsächlich haben wir dann auch so ein Pärchen dann auch kennengelernt. Sie kam aus Australien, glaube ich, und er aus Spanien. Die hatten sich auch vor einigen Jahren dort niedergelassen und hatten dann so kleinere, auf ihrem Grundstück kleinere Bungalows gebaut und haben dort Sachen angepflanzt, so ein bisschen haben sich selbst versorgt. Aber recht schön alles eingerichtet und sowas hatten wir dann auch im Kopf gehabt. Und über mehrere Tage kamen wir dann irgendwann an einen Verkäufer, ich glaube Eduardo hieß er, und Edgar hieß er, er hat sich Don Edgar genannt. Und der hatte dort mit Abstand das größte Grundstück gehabt. Also sogar mit einem Wasserfall mittendrin. Also wirklich ein Riesen. Ich weiß nicht mal, wie viele Hektar das waren. Aber also ablaufen konntest du das Ganze nicht. Auch die Zufahrt dorthin war halt sehr, sehr schwierig. Es war nicht wirklich in irgendeiner Form dort ausgebaut. Aber vom Preis her, also auf den Hektarpreis, auf den Quadratmeterpreis heruntergerechnet, war das halt sehr, sehr günstig. Ich glaube, ich weiß nicht mal den genauen Preis im Kopf, aber er wollte halt dieses Grundstück verkaufen und uns war es klar, also die haben dort wirklich Stück Traumlandschaft, also wirklich Traumlandschaft. Da hast du auch den ganzen Bäumen, hast du auch noch die Affen gesehen, die da irgendwie von einem Baum auf den anderen gesprungen sind und damit, das kann uns alles gehören, ne? Und das muss wirklich nicht, und das hat wirklich auch nicht viel gekostet. Und da haben wir wirklich eingeschlagen, haben gesagt, okay, nehmen wir, Papiere besorgen. Und wir mussten dann aber weiter und haben gesagt, okay, den Rest, ich hatte irgendwie schon mich bezüglich mit der Bank irgendwie schon so ein bisschen informiert und Überweisungen und Darlehen und all diese ganzen Sachen. Und für uns war das Ding irgendwie schon geritzt. Und sind wir dann halt los und dann kam dann, im Nachhinein haben wir dann mehrere Anrufe geführt und E-Mails und Papiere und dann kam halt von Tag zu Tag immer wieder raus, dass die Papiere irgendwie nicht original waren, dass irgendwie irgendetwas gefälscht war, dass irgendwie der Besitzer jemand anderes ist. Und wir sind an der Sache dran geblieben, aber es kam dann wirklich raus, dass diese Ecke sehr, sehr gefährlich ist, vor allem wenn man selber nicht vor Ort wohnt, sind halt auch viele Leute unterwegs, die verkaufen Grundstücke, die halt nicht ihnen gehören, weil die Besitzer nicht da sind und sie gerade nur das Grundstück irgendwie nur bewachen oder dort vielleicht nur der Bauer sind, dort irgendwie nur das Zeug erntet und wollen halt irgendwie das schnelle Geld machen. Und es ist eine wunderschöne Ecke Erde, wirklich. Und das Ganze war früher, gehörte der FARC, beziehungsweise halt eben dieser Guerillatruppe, die gegen die Regierung gekämpft hat. Und da wurden halt Drogen angebaut. Und das ist halt dieses fruchtbare Land, wurde dann halt, nachdem sich die FARC halt mit der Regierung geeinigt hat, wurde halt eben dieser Drogenanbau dort halt eben unterbunden. Das wurde dann irgendwie dann verboten und die Leute haben dann halt angefangen, ganz andere Sachen halt eben anzubauen. Und die Regierung hat dann halt dieses Land eben den Leuten dort aufgeteilt, geschenkt oder zu einem kleinen Preis eben abgegeben. Und die Leute, die das halt eben für einen schmalen Taler gekauft haben, waren eben jetzt bereit, das für eine deutlich höhere Summe für uns natürlich noch sehr, sehr günstig eben zu verkaufen. Und wir wollten halt die Chance ergreifen, aber haben dann halt mit der Zeit dann irgendwann gemerkt, dass wir dort wahrscheinlich Geld liegen lassen werden und man uns irgendetwas andreht, was am Ende nicht uns gehört. Und dann ist es leider nicht zustande gekommen.
Schade, schade, schade. Denn also von diesem High, also ich meine, ist dann einfach unter Pech zu verbuchen, ne? Aber was war eure Idee dahinter? Was wolltet ihr daraus dann machen? Auch so eine Art Hostel oder wolltet, ich hatte irgendwie mal gelesen, ihr wolltet Kaffee vielleicht anbauen?
Ja, also das war vor allem auf diesem riesigen Grundstück, da war schon an manchen Ecken war was halt angebaut und vielen Ecken war es halt komplett naturbelassen. Also es war wirklich, ich würde mal sagen, ein kleiner Nationalpark. Also es war wirklich so ein Nationalpark, wo du halt verschiedenste Tiere und Natur hattest. Wir wollten das halt auch möglichst dort dabei belassen. Und nur an dieser kleinen Ecke, wo es halt eben dieses kleine Häuschen gab, das Ganze halt ein bisschen ausbauen, halt Unterkünfte und dann halt Leute empfangen, alles selber als Selbstversorger halt wirklich dort agieren. Weil ich selber in Kolumbien traumhafte Unterkünfte gefunden habe. So eine Unterkunft, das werde ich nie vergessen. Das war oben auf dem Berg, da hinzukommen. Das hat einen ganzen Tag gedauert, also das ganze Zeug hochzuschleppen, mit dem Rad und dem Gepäck. Und da hat man oben eine Truppe angetroffen, auch so Aussteiger, die alles selbst angebaut haben, alles komplett vegan. Und von morgens bis abends, also drei Gerichte am Tag und jeden Tag was anderes zubereitet und ein Gericht nach dem anderen, also ein Gericht leckerer als das andere Gericht, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, wo bin ich hier gelandet? Echt im Paradies. Also so war es. Man hat irgendwie morgens eine Stunde Yoga gemacht, dann hat man in Ruhe 2 Stunden das Essen zubereitet, dann hat man irgendwie meditiert, dann hat man sich irgendwie so eine Kakao-Kaffeemaske gegönnt und die Haut gepflegt mit irgendwelchen anderen Zeugs, was da irgendwie angebaut wurde. Also es war wirklich fast wie in so einem Paradies, also weit weg von allem. Und ständig halt überall, wo du halt auf dieser Anlage warst, hattest du einen Blick über den Tayrona National Park und über die Karibik. Also unbeschreiblich schön. Und unsere Idee war halt, sowas Ähnliches halt zu machen. Auch so für Retreats, dass sich Leute halt dort auch ein paar Wochen lang zurückziehen können, auch für gewisse Veranstaltungen. Und sowas hatten wir uns überlegt. Also in die Richtung hätte es gehen sollen.
Hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Und da wollte ich gerade hinaus, also von diesem High, auf dem ihr wart, dieses Land zu kaufen, ging es eigentlich auch ziemlich krass wieder runter. Ihr seid quasi eine Steilklippe runtergefallen. Ihr wurdet, oder nicht ihr, sondern Andreas wurde ausgeraubt.
Ja, genau. Also das war tatsächlich noch an dem Tag, wo wir uns von Don Edgar verabschiedet haben, wo wir die eingeschlagen haben und gesagt, okay, abgemacht. Was war dann auch schon spät nachmittags, wir mussten dann wieder nach Santa Marta, um an der Küste entlang nach Cartagena eben weiter zu radeln. Und es war eine Tour von, ich glaube, keine allzu lange, ich glaube 3-4 Stunden oder so. Aber ich wusste, dass wir halt mit Einbruch der Dunkelheit in Santa Marta dann ankommen würden. Und so war es dann auch, dass wir zwar den Ortsschild dann passiert haben und die Straße wurde dann irgendwie immer enger, auf der Seitenstraße gefahren sind, und plötzlich standen dann immer mehr Leute an der Straßenseite, sind entweder gelaufen oder manche sind irgendwie mit ihrer Kutsche dort entlang gefahren. Aber es war dann halt so ein Trubel, es ging drunter und drüber. Und da kam so ein Abschnitt, wo wir auch in so einem Wohnviertel durchfahren mussten, wo es dann etwas dunkler wurde. Und plötzlich ist dann irgendein Hund irgendwie von der Seite reingeschossen, irgendwie auf die Straße oder auf uns. Und ich habe hier irgendwie auch die Erfahrung gemacht, es ist in Südamerika wirklich auch so gang und gäbe, dass die Straßenhunde dort sehr aggressiv sind. Und immer wieder einen angreifen. Und ich habe in Nicaragua ist mir das dann auch wieder sehr stark aufgefallen. Da habe ich mich dann allerdings dann irgendwann ganz anders verhalten. In Brasilien habe ich dann versucht, irgendwie davon zu radeln. Und davon zu radeln ist keine gute Idee, weil die laufen dir hinterher und die versuchen wirklich da in der Wade zu packen. Und hier war es dann irgendwie dann wirklich auch so, dass die irgendwie auf die Straße gerannt sind, und ich habe dann einfach wirklich nicht gehalten. Ich bin einfach plötzlich drauf los, und dann ist irgendwie ein Hund irgendwie, wollte dann die Straßenseite wechseln, und dann hat das Auto irgendwie einen Hund überfahren, und dann ging es irgendwie drunter und drüber und ein Chaos, Leute haben irgendwie rumgeschrien, und plötzlich hat irgendjemand im Andi hinten seine Fahrradtaschen rausgerissen und ist irgendwie in dieses Wohngebiet reingerannt. Und plötzlich ist er irgendwie Andi hinterher, also aus dem Affekt natürlich die erste Reaktion, jemand klaut dir deine Sachen, du rennst hinterher. Und er hat dann nur noch geschrien, und ich bin irgendwie so kurzzeitig auch gerannt. Plötzlich habe ich gemerkt, okay, ich kann aber irgendwie die Fahrräder nicht zurücklassen, und mein Zeugs hängt irgendwie auch noch am Fahrrad. Und ein LKW-Fahrer hat dann angehalten, kam dann raus irgendwie zu uns oder zu mir, dann hat gesagt, sag deinem Freund, der soll da irgendwie nicht reinrennen, das ist viel zu gefährlich, die Gegend. Und ich habe dann sofort nach dem Andi gerufen, ich so, Andi, komm zurück und lass es, egal, scheiß drauf, braucht man nicht. Und so ging es dann irgendwie, alles ist wirklich wieder in Sekunden gefühlt abgelaufen, und ich habe ihn dann wieder zurückgerufen, er kam wieder, und er meinte dann zu uns, wir sollen einfach hier die Ecke sofort verlassen und schauen, dass wir hier Land gewinnen, und weil hier geht das Ganze für uns nicht gut aus. Und in dem Wohngebiet erst recht nicht, weil wer weiß, was da auf einen dann wartet. Und somit haben wir die letzten Kilometer bis in die Stadtmitte dann fortgesetzt und sind dann in unsere Unterkunft dann angekommen. Ja,
ja, das haben ist dann schon, schon schade, ne?
Ja, sehr, aber das ist es halt. Es ist, und zwar klar, in der Dunkelheit eben zu radeln, das ist keine gute Idee, aber Na, leider ist man da ja reingeraten.
Ja. Wir sind jetzt am Ende von Kolumbien. Ich hatte es ja vorhin ganz kurz angesprochen, die Panamerika, die wird ja unterbrochen zwischen Kolumbien und Panama durch das Darien Gap, was ja auch wirklich eine sehr, sehr gefährliche Ecke ist, wo halt noch viel, viel Drogenkartelle und so weiter unterwegs sind. Und auch Leute, die mit dem Auto unterwegs sind und die Panamerika fahren, müssen dort verschiffen. Die setzen ihre Autos am meisten auf ein Containerschiff und bringen sie dann nach Kolumbien. Ihr hattet es ein bisschen einfacher. Ihr habt eure Fahrräder zusammengeklappt und habt sie in einen Flieger gesteckt und habt zwei Länder übersprungen und seid nach Nicaragua geflogen. Genau. Also ihr habt Panama und Costa Rica übersprungen und seid nach Managua geflogen. Das ist die Hauptstadt von Nicaragua. Und das ist dann schon wieder einfach ein komplett, also man landet doch irgendwie in einer anderen Welt, oder?
Ja, genau. Also tatsächlich haben wir dann die beiden Länder übersprungen. Also Panama und Costa Rica kannte ich auch schon von Reisen aus meiner Backpacker-Zeit und wollte da irgendwie jetzt nicht nochmal durch. Und vor allem, es war dann auch jetzt irgendwie eine Reise gegen die Zeit, weil ich wusste, dass irgendwann halt der Winter dann halt einbricht und Richtung Kanada ich dann halt in Schwierigkeiten gehabt hätte. Also haben wir dann diese beiden Länder dann übersprungen und sind dann in Nicaragua, in Managua, wie du es gesagt hast, dann angekommen und dort dann eben die Reise fortgesetzt Richtung Guatemala und Mexiko. Und tatsächlich war es aber, es ist anders kulturell, nochmal anders als zu Südamerika. Ich fand es dann ehrlich gesagt aber auch weniger abenteuerlicher, vor allem wenn man dann irgendwann Südamerika erlebt hat, diese verschiedensten Länder. Ist man in so ein bisschen in Nicaragua angekommen und hat dann so ein bisschen schon diesen amerikanischen Einfluss dann auch schon an der einen oder anderen Ecke erlebt, was die Fahrzeuge angeht. Das sind zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel, das nennt sich Chicken Bus. Das sind alte Schulbusse aus den USA, die umfunktioniert werden in öffentliche Verkehrsmittel, die dann bunt angemalt werden. Und da geht es natürlich auch vor allem in so einer Stadt wie Managua drunter und drüber. Und die Stadt wurde auch schon mehrmals von Erdbeben aufgesucht. Und ich fand es jetzt auch nicht wirklich so einladend, muss ich sagen. Es war auf vielen Ecken war es so ein bisschen wie ausgestorben. Weniger attraktiv und haben auch die Stadt auch recht schnell dann verlassen und sind dann Richtung Küste geradelt, Richtung León. Und dann weiter genau Richtung Norden, Guatemala, Mexiko.
Genau, ihr habt dann Zentralamerika ging relativ schnell, also zumindest nimmt es nicht so viel Platz in deinem Buch ein. Ich erinnere mich, dass es halt durch diese ganzen Länder, also du hast jetzt gerade Guatemala angesprochen, ich glaube durch Belize seid ihr auch durch, rüber nach Mexiko. Und ich muss mich da jetzt ein bisschen konzentrieren, um irgendwie den Faden zu behalten. Ihr seid durch Mexiko durch, ein Teil, und dann, warum seid ihr nochmal nach Kuba geflogen?
Also wir sind, ich habe relativ schnell dann in Mittelamerika gemerkt, dass da die Abwechslung ein wenig da ist. Also diese Länder, die da so zusammenhängen, so El Salvador, Nicaragua, dann Guatemala. Ich finde kulturell alles sehr, sehr ähnlich. Also Guatemala ist natürlich durch die Landschaft dann nochmal sehr besonders, durch die ganze Vulkanlandschaft. Das ist aus meiner Sicht nochmal auf jeden Fall auch für Zuhörer, glaube ich, wenn sie Richtung Südamerika, also Mittelamerika schauen, finde ich halt Guatemala ein sehr, sehr spannendes Reiseziel. Aber wir haben dann gemerkt, dass vor allem die Panamerikaner, die ist halt einfach auch so stark befahren und man trifft dort natürlich auch andere Fahrradreisende und viele sagen dann, boah, die Ecke kannst du halt komplett vergessen, nimm lieber den Bus und da rasen halt die ganzen Trucks und Busse an dir vorbei und immer wieder auch gefährlich. Und tatsächlich fand ich halt den Abschnitt Mittelamerika, also vor allem halt diese Länder bis Mexiko halt recht unspektakulär und haben dann halt auch gemerkt, okay, das ist in Mexiko, da in Oaxaca dort auch nicht so wirklich oder Chiapas auch nicht so wirklich dann spannend war. Natürlich hast du dort sehr, sehr schöne Naturlandschaften, die man dort sehen kann, aber ich habe so ein bisschen so der Abenteuer aus Südamerika ein bisschen hinterher geheult und da haben wir gedacht, okay, jetzt brauchen wir so ein bisschen Abwechslung und dachten, okay, bevor auch Andi abreist, jetzt sind wir doch so nah in der Karibik. Kuba hat man immer wieder gehört, auch politisch auch immer wieder sehr interessant. Dachten, okay, die Insel müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen und haben dann tatsächlich die Räder eingepackt und sind dann nach Havanna geflogen und haben dort nächsten Kulturschock erlebt. Ja, also Kuba, wie soll ich es Kuba zusammenfassen in wenigen Sätzen? Also Kuba ist, ich sag mal, nicht so, wie man es aus den Reisemagazinen kennt. Wenn man vielleicht so eine Reise aus einem Reisemagazin bucht, dann vielleicht schon. Aber wenn man auf eigene Faust nach Kuba reist, kann es für einen sehr, sehr anstrengend werden. Und ich muss sagen, muss am Ende des Tages, was die Architektur angeht, was das Land angeht, sehr, sehr spannend. Aber kulturell weiß ich nicht, ob ich mir Kuba wirklich nochmal antun würde.
Ja, deine Beschreibung, die hat mich so ein bisschen an manche Länder, also in Nordafrika erinnert, wo du halt, also ich möchte jetzt hier nicht wieder ein Land über den Kamm scheren, aber halt oft sehr ausgenommen wirst, ne? Und so hörte sich das halt so für mich an. Ihr wart in der Casa Particular, wo euch halt ein günstiges lokales Restaurant empfohlen wird und dann kostet das halt einfach so viel wie halt irgendwie 2 Monatsgehälter von einem durchschnittlichen Arbeiter oder so. So ging das irgendwie so die ganze Reihe durch.
Ja, so ging das tatsächlich. Es fing eigentlich schon am Flughafen an. Also und man kommt am Flughafen, das Interessante, du kommst am Flughafen in Kuba an und ich meine, du kennst in jedem Land, kennst du Grenzbeamte oder Kontrolleure, das sind ganz normalen Uniformen, hauptsächlich Männer. In Kuba, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns der Fall war, ob das jeden Tag so an diesem Flughafen so ist, aber erstmal sind es nur Frauen, was ja erstmal okay ist. Dann aber krasse Miniröcke und dann krasse hochhackige Schuhe, krasse Netzstrumpfhosen und alles so komplett freizügig. Die haben Scheiße, was geht hier ab eigentlich? Und alle super unfreundlich, also extremst unfreundlich, kommandieren einen so rum. Und sobald du dein Handy irgendwie in die Hand nimmst, versuchst irgendwie ein Bild zu machen, stehen schon 2 neben dir und kriegst eine Verwarnung und sollst auch bitte die Bilder löschen und keine Aufnahmen. Also so ging das halt an vielen Ecken so und es wird halt viel immer auf, ja, so möchte gern Freundlichkeit, aber hintenrum merkst du dann, ist es irgendwie nicht so gedacht. Aber das ist dann halt wieder auch verstärkt wieder auch in Kuba, also in Havanna gewesen, sobald man irgendwie dann die Hauptstadt verlassen hat, waren die Menschen dann halt anders, weil ich merke, überall, wo halt immer so ein Touristenandrang ist, sammelt sich halt immer auf der anderen Seite, ich sag mal, eine gewisse Gruppe, um halt daraus Profit zu schlagen. Und das war in Havanna verstärkt. Es ging los bei den Taxifahrten in diesen Oldtimern, das erstmal sehr, sehr schön ist und dann will der Taxifahrer kassieren, nimmt von jedem 20 Cent und nimmt von dir einfach mal 3, 4, 5 Dollar, was für uns jetzt natürlich sehr, sehr wenig Geld ist für die Fahrt, die man da zurücklegt. Aber du fühlst dich natürlich in dem Moment irgendwie einfach nicht gut. Aber da sind auch wirklich auch Leute, auch Bürger, die dann halt das sofort sehen und sich dann für dich einsetzen, sogar auch mit dem Taxifahrer dann sich streiten. Also die gibt es auch. Man kann jetzt nicht sagen, dass alle Leute dort so sind, aber vor allem, nachdem ich in Südamerika, Mittelamerika das so nicht erlebt habe, kam dieses Thema, was du zum Beispiel von Nordafrika auch berichtest oder was man auch in manchen südeuropäischen Ländern auch kennt, kam das dann wieder ein bisschen zum Vorschein. Vielleicht, weil das dann wieder so weit weg war und plötzlich dann wieder präsent.
Ja, was ich gelernt habe aus diesem Teil von Kuba in deinem Buch ist, dass es halt diese zwei Währungen gibt, die du gerade angesprochen hast. Einmal den Kuk und einmal den Kup mit P am Ende. Und der eine ist halt eben für die Einheimischen und der andere ist halt die Währung für die Touristen, die halt, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, was du geschrieben hast, wie viel mehr die ist. Aber das wusste ich auch nicht.
Ja, es ist, also Kuk ist eben die hauptsächlich für die Touristen, Ausländer eingesetzte Werbung. Die ist auch an den Dollar gekoppelt. Ich glaube, fast 1:1 der Dollarwert.
Ist das eine öffentliche, eine offizielle Währung oder ist das irgendwie so unter der Hand, dass man das macht?
Es ist eine offizielle Währung. Es ist tatsächlich eine offizielle Währung. Und auch manche Einheimische handeln auch damit, also vor allem auch in Restaurants oder so. Aber da findet sich dann natürlich dann auch, also du kannst im Endeffekt mit beiden zahlen. Nur dass zu der Zeit, glaube ich, der kubanische Peso, also das die andere Währung, irgendwie ein Viertel oder ein Fünftel vom Wert von dem Kuk war. Wie es heute steht, weiß ich nicht mehr.
Ja. Es gibt eine Szene noch in der Havanna-Zeit, an die ich mich erinnere und lachen musste. Da wurdest du eingeladen auf eine Rooftop-Party und bist hingegangen und hast noch irgendwie kurz vorher noch ein paar andere Menschen kennengelernt und hast einfach einen sehr, sehr krass verrückten Abend gehabt.
Ja, das war tatsächlich, da habe ich eine Gruppe kennengelernt, die kam, es war auch so eine größere Reisegruppe, sag ich mal, Freunde, die sich da zusammengetan haben. Ich war Österreicher, Israelis und Schweden, waren irgendwie alle zusammen und habe ich die kennengelernt und eine Stunde vorher hatte ich dann einen jungen Mann auf der Straße kennengelernt, der mich angesprochen hat, meinte irgendwie, da gibt's irgendwie die Roma-Bar und abends gibt's da irgendwie eine richtig coole Party, kannst ja da gerne vorbeikommen. Und genau, es war halt so eine geschlossene Gesellschaft, die haben sich halt die Gäste auf der Straße selber gesucht. Also meistens haben sie dann natürlich geschaut, dass sie irgendwie halt gut betuchte Leute oder Touris einladen, die natürlich auch das Geld dort dann halt auf der Party dann lassen. Und ich bin dann halt mit dieser Gruppe, neue Reisegruppe, die ich kennengelernt habe, sind wir dann dahin. Und der junge Mann, der mich halt auf der Straße angesprochen hat, kam halt auch immer wieder mit Getränken, mit kubanischem Rum, was sehr, sehr lecker ist, aber auch hardcore dann einen umhaut, schon sehr bald. Und was dann bei mir dann auch passiert ist und war dann halt auch auf der Tanzfläche und dann ist man sich halt eben dieser Gruppe dann nahe gekommen und ich habe halt mit diesem einen Mädel dann getanzt und Augen zu und komplett irgendwie im Flow gewesen. Und plötzlich merke ich dann, dass halt ihre Lippen dann halt auf meinen hängen. Da denke ich mir, okay, jetzt geht's los. Und plötzlich öffne ich dann meine Augen und merke, dass das dieser Kerl ist. Und ich denke mir, scheiße, was ist jetzt passiert? Sie hat doch noch vor ein paar Sekunden noch neben mir getanzt. Wie ist er jetzt dazwischen gekommen? Also ich war halt irgendwann so daneben auch mit dem ganzen Rum, dass ich halt nicht gemerkt habe, dass ich halt diesen Kerl dort geknutscht habe. Ne? Aber plötzlich ging halt auch die Party dann irgendwann zu Ende und ich konnte auch nicht mehr laufen. Also ich habe mich wirklich da auf den Boden gesetzt, an die Wand gelehnt und habe mir irgendwie eine Flasche Wasser nach der anderen reingekippt, damit ich dann nüchtern werde und nach Hause laufen kann. Und er kam dann wieder zu mir mit seinem Kumpel und wollte mich halt zu sich nach Hause nehmen. Und dann, ich habe nur gedacht, Cem, wenn du da jetzt mitgehst, dann kommst du nicht mehr als Jungfrau wieder zurück. Nee, tatsächlich habe ich dann mich dann gewehrt und die wollten mich irgendwie noch in die Taxi nehmen. Also jetzt nicht gewaltsam oder so, aber haben mich irgendwie gedrängt, komm, wir werden irgendwie weiter feiern und komm doch mit und habe gesagt, nee, ich muss echt nach Hause und habe mich dann von denen tatsächlich gelöst, habe aber irgendwie den Weg nach Hause erstmal nicht gefunden, habe dann irgendwie ein bisschen gebraucht durch die Straßen von Kuba und aber irgendwann kam ich dann doch recht spät dann zu Hause an, ja.
Aber das ist halt der, also ist eine krasse Geschichte, also Ich musste so lachen. Aber ein Vorteil hat Kuba gehabt. Du bist ziemlich betrunken durch die Straßen Havannas geirrt und hast dann deine Casa Particular gesucht. Andreas, muss man kurz dazu sagen, war zwischenzeitlich wieder abgereist nach Hause. Seine Zeit war vorbei, weshalb du allein unterwegs warst. Ja. Und du musstest dir keine Sorgen machen um deine Sicherheit, während du halt bis zu diesem Zeitpunkt auf deiner Reise ja immer dich um deine Sicherheit kümmern musstest. Aber ein Vorteil hat Kuba vielleicht, dass das Regime dann doch sehr hart durchgreift. Die Leute haben Angst davor und es ist halt relativ wenig kriminell. So habe ich das zumindest gelesen.
Absolut, so ist es. Also in Kuba braucht man sich, was das Thema angeht, keine Sorgen machen. Also vielleicht wird man an ein oder anderen Gaststätte mal über den Tisch gezogen oder zahlt man halt doppelt und dreifachen Preis, was aus meiner Sicht jetzt nicht so schlimm ist. Ich meine, die Leute verdienen doch jetzt auch nicht viel. In vielen Ecken habe ich es halt auch gemerkt und habe es dann auch gegeben, was für mich völlig okay war. Aber was das Thema Kriminalität angeht, wie du schon erwähnt hast, muss man sich in Kuba wirklich keine Sorgen machen. Vor allem auch wenn du kriminelle Tat begehst, kommst du auch nicht weit. Es ist von der Insel kommst du auch nicht runter. Daher ist tatsächlich dieses Land oder die Insel wirklich dort sehr sicher und auch die medizinische Versorgung ist ja auch wirklich sehr, sehr gut. Dafür ist ja Kuba auch immer sehr bekannt. Es ist ja auch auch alles für Public zugänglich, alles. Und viele gute Ärzte kommen ja auch aus Kuba beziehungsweise genießen dort eine gute Ausbildung. Genau, also was die Themen angeht, das sind definitiv die Pluspunkte, was eine Kuba-Reise betrifft.
Wir kommen jetzt zu einem Teil der Reise, die weniger schön für dich gewesen ist, denn dein Großvater ist gestorben und du musstest deine Reise unterbrechen und bist zurückgeflogen. Er hat in der Türkei gelebt, also die ganze Familie hat dich dort getroffen und du hattest die Reise zu dem Zeitpunkt nicht nur unterbrochen, sondern eigentlich abgebrochen.
Genau, das war kurz nachdem ich Kuba verlassen habe und in Mexiko wieder ankomme. Wie du es auch schon gesagt hast, Andreas war dann schon abgereist und da habe ich in Mexico City dann auf mein Gepäck gewartet und Handy eingeschalten und plötzlich kamen irgendwie die Nachrichten von meinem Bruder, dass mein Opa schwer krank sei und es da nicht gut ausschaut. Und ist man natürlich erstmal geschockt und dann wartest du auf dein Gepäck und stellst halt die ganze Sache, die ganze Reise so ein bisschen in Frage. Und ich habe dann sofort auch zu Hause angerufen bei meinen Eltern, die Idee gehabt, sofort zurückzureisen. Meine Eltern wollten mich davon abhalten. Meine Mutter meinte, okay, war ja irgendwie vor deiner Reise irgendwie auch schon klar, er war ja schwer krank, er war ja auch schon etwas älter. Aber da ist mir dann halt auch eine Sache dann halt auch relativ schnell bewusst geworden. Und klar, wenn man irgendwann seine Eltern hat, die Eltern sind ja ein bisschen auch so ein Schutzschild, also wenn man klein ist sowieso. Und je älter man wird, man verlässt sich dann immer noch auf die Meinung von den Eltern. Aber es ist halt auch irgendwann auch wichtig, egal in welches, wenn man auch natürlich mit fortgeschrittenem Alter, dass man auch selber gewisse Dinge halt dann auch überdenkt. Und auch wenn die Eltern es für einen gut meinen, muss es nicht immer genau das Richtige sein. Obwohl meine Eltern gemeint haben, okay, komm nicht, bleib dort und wir haben hier alles unter Kontrolle, habe ich dann einfach für mich dann plötzlich kurz überlegt und gesagt, hey, das ist das letzte Mal, wo du halt noch deinen Opa oder eine geliebte Person einfach sehen kannst. Und es gibt gewisse Dinge im Leben, die wiederholen sich, man kann sie aufschieben, man kann sagen, okay, das kommt ja bestimmt nochmal. Aber ein Tod, wenn man, egal wo man ist und ein Mensch verabschiedet sich, steht völlig außer Frage. Ich denke, da werden die Zuhörer wahrscheinlich zustimmen. Egal, was man gerade tut, ist alles andere einfach unwichtig. Weil da ist eine Person, die geht, Die verabschiedet sich einfach vom Leben und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, die Person wieder zu sehen. Also für mich war einfach in dem Moment die Entscheidung eigentlich auch relativ einfach. Gesagt, auch wenn ich halt diese Reise jetzt dann abbrechen muss, fliege ich. Und das habe ich dann auch gemacht, konnte dann auch glücklicherweise mich von meinem Opa dann auch verabschieden. War dann auch zur Beerdigung dann auch in der Türkei. Und klar, auf dem Weg dahin ist man natürlich in Gedanken und es geht halt um Tod und man ist dann halt einfach fix und fertig, auch mit den Nerven. Und an so einer Fortsetzung der Reise denkt man nicht. Aber tatsächlich, als ich dann in der Türkei angekommen bin und mit der Beerdigung, als dann die gesamte Familie da war, auch Familienmitglieder, die ich seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gesehen habe und wieder getroffen habe und in dieser wundervollen, ich sag mal in Anführungszeichen, wundervolle Umgebung, aber alle zusammen zu sein und wieder über alte Zeiten zu reden und zu schauen, wie kleinere wieder herangewachsen sind oder Babys, die da sind oder Leute verheiratet sind. Und dann sieht man tatsächlich halt, wie das Leben halt auch immer weitergeht. Und das ist halt auch, man sich halt immer wieder dann halt neu orientieren muss, auch wenn gewisse Dinge halt manchmal nicht so laufen, dass man halt wieder den Kopf heben muss und sagen muss, okay, es ist jetzt einfach eine schlechte Situation, aber für uns, für mich geht das Leben einfach weiter. Und die Situation hat mir wirklich dann vor Ort extrem viel Kraft gegeben. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie lebendiger gefühlt als in dieser Situation. Und tatsächlich habe ich gemerkt, Cem, wenn nicht jetzt, wann dann? Also das Leben wirklich mit beiden Händen packen und sagen, das ist das Leben. Das Leben ist dafür da, seine Träume zu leben, Dinge nachzugehen, die einem Spaß machen, das zu machen, was einen erfüllt. Und zu dem Augenblick war es tatsächlich eben die Reise und warum ich dann auch beschlossen habe, wieder die Reise fortzusetzen.
Ja, Leben und Tod ist so nah beieinander, ne, in solchen Situationen. Der eine verabschiedet sich und in dir löst es halt einfach so eine krasse Lebensexplosion.
So war es, ja, genau.
Ja, das ist schon irre. Du hast dann entschieden, dass du weitermachst und du hattest ja in Mexiko Stadt oder Mexiko City quasi abgebrochen. Die Reise wieder aufgenommen hast du dann in L.A. Du bist dann nach Los Angeles geflogen und hast dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, die USA ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Couchsurfing funktioniert nicht mehr so gut. Wie heißt das andere? Road Showers? Nee, wie heißt die andere Plattform?
Warm Showers.
Warm Showers funktioniert hier auch nicht mehr so gut. Du hast dann jetzt auch Harald dabei gewesen, den hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, den hatte ich mit Andreas verwechselt. Ihr wart zu zweit unterwegs und habt dann eure Art der Reise ein bisschen umgestellt. Wie kamt ihr zu eurem Honda Odyssey?
Odyssey, ja genau, die Odyssey, es war wirklich eine Odyssey, ja. Genau, also ich musste ja dann die Zeit irgendwie ja aufholen, die ich ja dann ja, mit der Beerdigung dort, wie auch mit der Reise in die Türkei und dann Deutschland dazwischen halt dann verloren habe, zurück nach Mexiko und die ganze Strecke nach oben hin wieder durchzuradeln, hätte ich nicht geschafft, obwohl ich wirklich im Norden von Mexiko mich mit einigen Leuten treffen wollte, die dann auch gewartet haben, aber leider konnte ich da nicht weitermachen, weil ich auch schon bald auch in Kanada ankomme und aufgrund des Wintereinbruchs. Also habe ich dann beschlossen, dann nach LA zu reisen und ein anderer Freund von mir, Harald, hat mich dann eben für seinen Jahresurlaub, ich glaube 2 oder 3 Wochen war es, hat er mich dann begleitet. Und ich habe dann in LA relativ schnell dann festgestellt, dass ja, diese Gastfreundlichkeit, die man aus Südamerika kennt, eigentlich in den USA nicht da ist. Also zumindest bei meinen Versuchen nicht da war. Wie du es erwähnt hast, Warm Showers oder Couchsurfing oder andere Plattformen. Zwar, klar, Airbnb geht immer, aber ich wollte halt eben dieses Low-Budget-Reisen wollte ich eben verfolgen, weil ich auch immer glaube, dass halt Leute, die dich halt auf Couchsurfing einladen, mehr an dir interessiert sind, an deinen Geschichten oder an einem Gast, anstatt dem der Kohle, die sie dort halt eben bekommen. Und Airbnb war mir dann halt immer so ein bisschen zu unpersönlich. Und genau, und dann haben wir eben festgestellt, dass halt auch die ganze Reiserei in USA für mich einfach nicht mehr so einen Reiz hatten oder auf dem Rad auch die ganzen Zeltplätze, so wie ich es in Südamerika kennengelernt habe. Dann haben wir dann beschlossen, okay, es muss irgendwie günstig bleiben, was machen wir? Wir holen uns einfach einen Van und sind dann auf so eine Auktion gegangen, auf so eine Autoauktion in L.A. und haben für, ich glaube, waren es 700 oder 800 Dollar einen alten Honda ersteigert. Und die Idee war halt, damit halt die nächsten paar Wochen zu reisen und dann weiter Norden Richtung San Francisco, Oregon, das Auto halt wieder abzugeben halt. Und ja, also das Fahrzeug ersteigert und total froh darüber sind wir vom Hof losgefahren und keine 50 Meter gab es halt einen Getriebeschaden. Und ja, die ganze Situation hat uns dann wieder dort einige Tage dann aufgehalten und dann natürlich auch ordentlich was gekostet. Und aber konnten dann auch relativ schnell die Reise dann Norden dann fortsetzen. In USA ist es ja so, dass man, also Wildcampen ist absolut untersagt. Zwar machen das viele dann versteckt, aber wenn die Polizei die Highway Patrol einen erwischt, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Und aber trotzdem haben wir es halt immer wieder gewagt, halt den Honda Odyssey in irgendwelchen Wohngebieten oder Kaffeeparkplätzen abzustellen und dann drin zu schlafen. Haben das ein oder andere Mal Besuch dann von der Polizei bekommen, aber konnten uns ein bisschen dumm stellen und sagen, hey, wir sind Deutsche, wir kennen uns hier gar nicht aus. Wobei ich sagen muss, die amerikanischen Polizisten sind da schon sehr großzügig und wenn man sich entschuldigt, wenn man zugibt, dass man einen Fehler begangen hat, lassen sie auch einen auch relativ schnell dann wieder gehen. Mhm. Genau. So waren wir die ersten Wochen dann USA dann unterwegs. Aber ich habe dann für mich dann relativ schnell dann festgestellt, Reisen mit dem Van oder Reisen mit dem Auto ist tatsächlich doch nicht das Richtige für mich und haben das Auto dann dann in Oregon dann auch wieder abgegeben und ich bin dann wieder aufs Fahrrad dann gewechselt.
Ja, der Harald ist dann wieder zurück. Du warst dann alleine genau. Unterwegs und wir kommen jetzt dann quasi zum Abschluss der Reise und dieser zwei Folgen, die wir aufgenommen haben. Ganz kurz zusammengefasst, es ging dann für dich über Seattle nach Vancouver Island, wo du dann einen Couchsurfer beim Couchsurfen warst, die dich dann quasi auf deine Tour gebracht haben. Die quasi gesagt haben, hey, nicht Alaska, sondern nicht Richtung Norden, sondern fahr mal lieber Richtung Osten nach Jasper und Banff. Ist das richtig?
Genau, so war es, ja. Ich bin dann in Vancouver Island, apropos Vancouver Island, traumhafte Insel, also vor Vancouver. Vancouver Stadt ist voll. Auch schon sehr, sehr schön. Ja. Und also traumhaft. Also ich muss sagen, ich habe von Kanada eigentlich nichts erwartet und ich kenne es halt auch von meinen vorherigen Reisen eigentlich auch so, dass man am Anfang immer komplett geflasht ist, ein See, ein Vulkan oder ein Berg hier und komplett überwältigt ist und gegen Ende einer Reise einfach diese Reizüberflutung irgendwann nachlässt und alles kommt halt einem ganz normal vor. Aber das war in Kanada anders und Kanada hat mich wirklich so gecatcht und hat mich so beeindruckt, erstens von den Menschen her. Man denkt halt, Kanadier, Amerikaner, es ist das Gleiche, es ist nicht. Also die Kanadier sehen sich mehr als Europäer, sehen sich den Europäern gebunden als zu den Amerikanern. Und sind halt super nett, super gastfreundlich und laden einen ein, sind sehr hilfsbereit. Und die Gruppe, bei denen ich da untergekommen bin, das waren zwei, drei Pärchen, das waren Freunde, die hatten ein ganzes Haus gemietet, haben auch dort selbst angebaut im Garten. Sehr entspannt, alles sehr kreative Leute, Künstler, Maler, Sänger, alles Mögliche dabei und auch sehr viel gelernt von denen. Und die haben mir dann tatsächlich geraten, wenn Kanada, dann unbedingt Banff und Jasper National Park und Richtung Norden wird es zwar bei Whistler interessant, aber danach weniger und es wird dann halt dann schon sehr, sehr kalt und da würde ich dann mit dem Radl wohl nicht mehr gut durchkommen. Und genau darauf, und er meinte, es gibt halt auch ein Zeitfenster, wo das Wetter noch gut ist. Und dann habe ich eben die Zeit genutzt und bin direkt am nächsten Tag dann auch abgereist und von über Vancouver City dann Richtung Banff National Park und von Banff Richtung Jasper. Das sind diese 300 Kilometer. Das ist, da gibt es diesen Iceways Parkway heißt der, glaube ich, Icefields
Icefield
Parkway.
Parkway, ja.
Genau, und gilt anscheinend, wusste ich zu der Zeit auch nicht, habe es dann erst dann nachher dann gelesen. Es ist wohl einer der schönsten Strecken auf der Welt überhaupt. Und tatsächlich war es auch so. Also es, tatsächlich fährt man da durch und du hast das Gefühl, du bist in so einem Gemälde unterwegs. Du fährst wie so ein Gemälde, was gezeichnet ist und du fährst da mitten durch. Eine traumhafte Landschaft, also diese Eisberge. Und dann diese Gletscherflüsse, diese türkisblauen und ein See nach dem anderen, einfach nur traumhaft. Und dann gibt es eben diese vielen, vielen kleinen Hütten, wo man einen Schlafplatz kriegt und die auch so eine kleine Sauna haben, so eine Holzhütte, die sie halt abends dann halt immer beheizen. Und die Leute springen dann dort nackig raus und direkt in Creek rein. In das eiskalte Wasser und erfrischen sich dann und gehen wieder in die Hütte. Also einfach traumhaft diese Ecke. Und ja, und so war der letzte Abschnitt. Ich glaube, besser hätte das Ende der Reise eigentlich gar nicht sein können.
Ja, du bist dann nach diesen vielen, vielen Kilometern in dem verträumten Jasper angekommen, was ja einfach wirklich ein geiler Ort ist, ne? Also er liegt ja da oben in den Rocky Mountains, umgeben von diesen tollen Bergen und Seen und in dem Athabasca River. Es ist einfach ein sehr idyllischer Ort, um so eine Reise zu beenden.
Absolut. Also es ist, wenn man dann dort ankommt und dann sieht, dass die Touristen einfach in diese kleine Ortschaft dann ankommen, um halt diese Naturspektakel sich anzuschauen. Und wenn man dann dort ankommt und das als ein Ziel erkennt und zurückblickt und diese ganze Strecke dann einfach sieht, die man zurückgelegt hat von Brasilien bis nach Kanada, dann ja, dann merkt man erstmal, was man wirklich geschafft hat, dass man wirklich, was im Leben wirklich alles möglich ist, wenn man wirklich es möchte und wenn man dran bleibt und wenn man halt auch die Tiefpunkte auch mitmacht. Und das gehört einfach auch alles am Ende des Tages auch zum Leben dazu, eben die Höhepunkte und die Tiefpunkte, weil das macht es halt am Ende des Tages auch komplett. Und so war es. Und ich bin halt auch sehr, sehr überglücklich und dankbar, dass ich halt diese Reise wirklich an so einem schönen Ort und im Höhepunkt auch beenden konnte.
Ja, du bist dann wieder zurück nach Deutschland und wir haben ja, also diese Reise ist ja wirklich extrem lang, du hast extrem viel erlebt und wir haben noch nicht mal ansatzweise alles angesprochen jetzt in den letzten 2,5 Stunden. Ich habe ja zum Beispiel gar nicht angesprochen, dass du zwischenzeitlich nach China geflogen bist, weil du ein Jobangebot bekommen hast oder versucht hast, als Marihuana-Bauer zu arbeiten
Ja, genau.
in den USA und. Also das kann man alles, diese ganzen Zwischengeschichten, die nicht weniger interessant sind übrigens, kann man alle in deinem Buch lesen. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es für dich weitergegangen? Du bist als Ingenieur in der Automobilbranche gestartet. Du hast auch zwischenzeitlich Angebote aus China bekommen, weshalb du ja auch nach Shanghai geflogen bist. Bist du wieder zurück in diese Sparte oder machst du heute was komplett anderes als das, was du vorher gemacht hast? Hat dich diese Reise quasi komplett verändert?
Also so eine Reise verändert einen komplett. Also so eine Reise geht an einem nicht spurlos vorbei. Und man lernt sehr viel über sich, man lernt viel über das Leben und man entdeckt auch ganz neue Seiten an sich, die man vorher noch nie so kannte. Und ich sage mal, es ist auf so einer Reise begegnest du halt so vielen verschiedensten Kulturen und fremden Leuten, die du hier in Deutschland oder in deinem Umfeld oder in deiner Gesellschaft gar nicht kennst. Und hier ist man aufeinander abgestimmt, man ist adaptiert, man weiß, was dein Gegenüber tut und macht und was von dir will. In fernen Ländern wirst du mit Dingen konfrontiert, die du aus deinem Alltag nicht kennst, was dazu führt, dass du mit dieser Situation zurechtkommen wirst, was dann zur Folge hat, dass du ganz neue Seiten dadurch an dir entdeckst, weil du mit dieser Situation umgehen musst, weil du sie meistern musst, weil du entweder dort irgendwie in Konflikt gehen musst oder freundlich sein musst oder irgendwie in deren Sprache dich ausdrücken musst. Und daher hat die Reise mich extrem viel verändert und neue Seiten einfach auf mir aufgezeigt und auch ganz neue Charaktereigenschaften. Und aber vor allem war es auch so, dass es mir so viel Energie gegeben hat und auch eine psychische Stärke. Ich war zwar körperlich fix und fertig nach dieser Reise, aber ich habe mich, glaube ich, psychisch oder mental noch nie wirklich so fit und so stark gefühlt wie nach dieser Reise. Wenn man zurückblickt und sieht, was man alles hinter sich gebracht hat, was man alles gemeistert hat, wo man natürlich auch Glück hatte, aber ich sag mal, Glück gehört halt auch immer wieder dazu in solchen Situationen. Ich habe halt auch viele Leute getroffen, die abgebrochen haben, die einen Unfall hatten, die nicht mehr weiter konnten oder die einfach diese Tiefpunkte auch nicht meistern konnten. Ich bin glücklich darüber, dass es bei mir nicht so war. Man wird immer wieder für so eine Reise auf die Fitness angesprochen, aber viel wichtiger so einer Fahrradreise ist die Psyche, die mentale Stärke, dass man sowas irgendwie noch durchsteht, dass man irgendwie noch dranbleibt, dass man sagt, okay, heute ist einfach ein schlechter Tag, passt, morgen wird es ein besser. Und sowas einfach zu lernen über so einen Zeitraum, das ist einfach sehr, sehr viel wert. Und was es auch einfach einem auch lehrt, ist halt gewisse Dinge halt auch zu akzeptieren, die man nicht verändern kann. Wenn jetzt mal und ich einfach an dem Tag 6 platte Reifen hatte und ich habe keine Ersatzteile mehr, dann stehst du halt am Straßenrand. Dann musst du halt deinen Daumen rausstecken. Dann kann es halt sein, dass du in einem schlechten Wagen landest. Also, aber du hast in dem Moment einfach keine andere Wahl. Das heißt, du musst die Situation, ich kann mich darüber ärgern, ich kann schimpfen, nur das wird diese 6 platten Reifen auch nicht reparieren und mir ein neues Flickzeug beschaffen. Daher, man lernt, ich sage immer, die Reise ist, glaube ich, die beste Schule des Lebens. Ich glaube, man lernt sehr viel über das Leben, über sich selbst, was dir keine Schule, kein Studium einfach vermitteln kann. Und daher war es einfach für mich klar, dass ich, wenn ich zurück bin, was anderes machen möchte. Heute bin ich noch teilweise in dem Ingenieursjob unterwegs, aber ich habe auch mit dem Andi gemeinsam haben wir ein Unternehmen in den USA gegründet, weil ich in den USA recht schnell auch gemerkt habe, dass deutsches Brot dort Mangelware ist oder gutes Brot. Und heute vertreiben wir über unser Online-Shop deutsches Brot recht erfolgreich und möchten unser Produktportfolio jetzt erweitern und auch gewisse Dinge halt auch direkt vor Ort dann herstellen.
Mega gut. Richtig, richtig gut. Freut mich so sehr für dich und dass du deinen Weg gefunden hast und was für eine Reise. Du hast es gerade so gut alles zusammengefasst. Da möchte ich gar nicht zu viel hinzufügen. Aber Reisen ist einfach das Beste, was man im Leben machen kann. Alles, was ich weiß, habe ich auf Reisen gelernt. Nicht alles, aber fast alles. Man lernt so viel über sich, aber halt auch über die Menschen und über unsere Erde. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Viel mehr Zeit, als wir eigentlich geplant haben. Wir sind jetzt wirklich schon seit fast 2,5 Stunden hier am Quatschen. Und ich danke dir vielmals.
Sebastian, ich danke dir. Hat super Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass wir uns begegnet sind. Und schauen wir, was aus unserer Begegnung dann wird, weil ich finde,
vielleicht eine Fahrradtour.
Vielleicht eine Fahrradtour, das sollte mindestens drin sein.
Hört sich gut an. Danke dir, mein Lieber.
Ich danke dir, Sebastian.
Bis dann, ciao. Ciao.
Das war's für diese Woche und vielen Dank, dass ihr mir und Cem die letzten 2 Wochen zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Nächste Woche geht es mit Robert in den Kongo. Er hat dort für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und versucht, ein Krankenhaus zu bauen. Das hat leider nicht ganz so funktioniert, wie vorher vorgestellt. Aber mehr dazu dann ab Dienstag oder aber, wenn ihr wollt, ab Sonntag auf Patreon. Passt auf euch auf und bis bald.